Herzlich willkommen zum Advi-Podcast. Ich bin Paya Masumi.
Ich bin Sarah Rudolph.
Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass du da bist, Sarah. Vielleicht im Rückblick auf die letzte Folge und über was wir da alles gesprochen und uns ausgekotzt haben, auch extrem viel, würde ich gerne so ein bisschen besprechen, was sich so seit der letzten Woche bei den Themen so entwickelt hat. Vielleicht auch so im Hinblick Corona und Schule, wenn sich da was entwickelt hat.
SF. Nein, also das RKI hat darauf hingewiesen, dass Sachen alle, fangen wir mal von vorne an. Also, es soll jetzt Schnelltests für Schulen geben.
Ja.
Das RKI sagt, das hat keinen Zweck, wenn ihr euch nicht an die Vorgaben von uns haltet. Wir haben gesagt, macht das und das und dann ergibt es auch Sinn, Schnelltests zu machen. Schulen sagen, beziehungsweise nicht die Schulen, Regierung sagt, Schule, Schule, Schule. Präsenzunterricht ist das Wichtigste. Immer, egal wie. Nein, das Robert-Koch-Institut empfiehlt schon seit Wochen oder noch länger bei einer Inzidenz ab 50, also 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen, dass die Schulen aufgeteilt werden. Das ist halt dieser 50-50-Unterricht, von dem wir letzte Woche auch schon gesprochen haben,
ja.
Dann passieren soll. Und das passiert, also ich glaube, aktuell ist der Stand, dass man das ab einer Inzidenz von 200 andenken kann.
Mhm. Okay.
Also, und alle anderen sollen bitte brav weiter Präsenzunterricht machen. Es ist mittlerweile erwiesen, dass die Behauptung, dass es in Schulen kein Infektionsgeschehen gibt, dass sich niemand in Schulen ansteckt, nicht stimmt.
Ja.
Und es wird halt wenig dafür getan, dass sich das ändern könnte, weil dann können ja Eltern wieder nicht arbeiten gehen und dann ist alles ganz schlimm und dann bricht die Wirtschaft zusammen. Und
dann, wir wissen ja, geht es der Wirtschaft gut, dann geht es allen gut, ne?
Genau.
Vielleicht auch nochmal zu unserem Hot Take. Ich habe einen Taz-Artikel gefunden. Gestern wurde da auch relativ viel in diesem Kontext berichtet.
Der internationale Tag für Menschen mit Behinderungen.
Dankeschön. Ich kam gerade nicht so drauf. dass Menschen mit Behinderungen oder ja mit einer oder mehreren Behinderungen seit Corona noch deutlich mehr benachteiligt sind, was, glaube ich, vielen schon klar war, aber auch ganz exzessiv auf dem Arbeitsmarkt, also oder auf dem ersten Arbeitsmarkt, auf diese sogenannten Behindertenwerkstätte wollen wir, glaube ich, gar nicht so eingehen. Und da wurde herausgefunden, dass seit Corona ungefähr 50% der Menschen mit Behinderung ihren Job verloren haben. Und in der Gesamtbevölkerung sind das so circa 10,9 oder so 11%. Und das ist für die Menschen ja häufig doch nochmal deutlich heftiger und drastischer als für die Gesamtbevölkerung, weil es einfach enorm schwer fällt, dann wieder auf den ersten Arbeitsmarkt einzusteigen.
Das ist ja auch ein großer Teil von Menschen mit Behinderungen, die Probleme auf dem ersten Arbeitsmarkt haben, sind oft selbstständig, Solo-Selbstständige im Kleingewerbe,
ja.
oder halt als freiberuflich Arbeitende, die halt ein großes Risiko jetzt gerade tragen. Und es sind meistens die Leute, die durch diese ganzen Raster fallen, die, also es gibt ja die Möglichkeiten, Unterstützung zu beantragen und so weiter und so fort, aber von dieser Unterstützung gerade bei den Corona-Unterstützungen werden oft die laufenden Kosten des Betriebs zum Beispiel nur gedeckt und nicht die eigenen Lebenshaltungskosten.
Ja.
Was halt für Leute, die im Homeoffice von zu Hause aus am Computer arbeiten oder so, genau gar nichts bedeutet.
Ja.
Nichts. Also ich fahre nirgendwo hin, ich habe nichts, habe keine Miete für mein Büro oder irgendwas. Und ja, die fallen durch alle Raster und können oft dann einfach gar nichts mehr verdienen und fallen dann ganz schnell, ja, in die totale Krise.
Ja, voll. Ach, aber auch spannend, ich habe da auch gar nicht so drüber nachgedacht, dass auch wir beide da ja voll so mit reinfallen. Ja.
Jetzt, wo du sagst.
So ja. Als Selbstständige mit verschiedenen Behinderungen. Okay. Wir möchten ja eigentlich auch immer das Feedback, was wir bekommen zu der letzten Folge oder vor allem zu unserem letzten Hot Take auch nochmal aufgreifen und besprechen. Hast du Feedback bekommen?
Tatsächlich nicht, nein.
Oh, ich habe welches bekommen.
Sehr schön.
Tatsächlich war das alles sehr zustimmend. Also,
sehr gut.
Ja, also dass ich da schon...
Wir haben doch die Weisheit gefressen.
Ja, Mensch. ja, dass sich da auf jeden Fall einige drin so wieder gesehen haben, auch in diesem, okay, am Anfang etwas Unverständnis, aber auch Erleichterung da drin zu sehen, dass die eigene Lebensrealität mal erkannt wird. Ja, genau. Das fand ich sehr schön, irgendwie zu hören.
Yeah.
Tatsächlich habe ich auch so ganz persönlich nochmal Feedback bekommen, weil das jetzt die erste Folge des Podcasts war, wo ich auch sehr bewusst mein Stottern weniger raus, oder dieses Mal eigentlich gar nicht rausgeschnitten habe. Und da haben sich zwei verschiedene Menschen bei mir gemeldet und fanden das sehr schön, auch mal jemand, der stottert, so online zu hören. Ja, das war auch voll das sweete Feedback so für mich, weil das doch auch eine Unsicherheit gar nicht so von mir selber ist, sondern eher, okay, wie werde ich dadurch wahrgenommen?
Ja.
So, ne? Ja. Ja. Okay, ich glaube, das wäre es dann auch schon mit dem Feedback. Aber auch dazu noch mal so ein Aufruf, wenn ihr Feedback zu unserem Hot Take oder auch zu allen anderen Themen, die wir haben, habt, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare oder so, ne?
Bitte, bitte, bitte.
Okay, dann würden wir jetzt zu unserem Hot Take der Woche kommen.
Heute bist du dran.
Heute bin ich dran, genau. Und mein Hot Take ist, dass die politischen Ansprüche an andere sind häufig deutlich höher als an sich selbst. Und ich mache das auch so ein bisschen daran fest, wie kritisiert wird und wer so kritisiert. Und dass da oft irgendwie keine Widerspruchstoleranz, sag ich mal, oder ja, dass so Widersprüche in Einzelpersonen so nicht gesehen werden. Und ich glaube, wenn alle diese Ansprüche, die sie an andere stellen, auch häufiger mal auf sich selbst beziehen, würde die Welt schon mal deutlich anders aussehen. Allerdings kenne ich das natürlich auch von mir selber. Ne? Also ich habe das beispielsweise ganz stark bei Musik. Ich höre hauptsächlich irgendwie Rap und ich muss sagen, wenn so bei explizit linken MusikerInnen irgendwas kommt, was mir so nicht in den Kram passt, bin ich da deutlich härter als bei anderen Musikern oder MusikerInnen, weil ich mir da dann denke so, hey, du hast anscheinend ja Zugänge zu bestimmten Themen, aber in dem Kontext ist es dir dann egal. Allerdings sehe ich natürlich auch, dass man auch nicht grundsätzlich alles so abdecken kann. Wie findest du diesen Hot Take?
Ich muss mich gerade voll zusammenreißen und nicht noch einen stundenlangen Exkurs über Rap und linken Rap und Ansprüche zu fahren.
Ach, das sollten wir wirklich auch mal in der Folge machen. Das haben wir nämlich auch schon mal.
Weil wir ich glaube, das ist ein sehr wertvolles, also nicht wertvoll, Thema, wo wir viel rausholen können, glaube ich. Das ist voll gut. Aber nein, ich möchte lieber beim Hot Take bleiben.
Ja.
Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, hängt total eng zusammen. Also, dass du sagst, dass du Sachen bei dir selber bemerkst und so. Ich glaube, dass wir halt super viel von dem, was wir an anderen kritisieren, selber internalisiert haben. Also, dass wir das grundsätzlich ganz tief in uns drin eigentlich schon auch denken, weil wir mit diesen kapitalistischen und so weiter Logiken einfach aufgewachsen sind und aufwachsen. Das ist alles um uns rum und dass wir vielleicht rational oft denken, dass wir da drüber stehen und dass wir dann auch diese Erwartungen haben, aber dass das gleichzeitig immer noch in uns drin irgendwie arbeitet und wir uns genau so verhalten eigentlich, weil wir denken, dass hier irgendwas passieren muss und das ist das Einzige, was wir gelernt haben.
Ja.
Und ich glaube, das ist wirklich harte Arbeit, das zu entlernen und und ich glaube, deswegen stoßen dann so oft Sachen gegeneinander, wo man diese Widersprüche eben gar nicht aushalten kann, weil wir wissen doch, dass das falsch ist und dann sehen wir halt, wie die anderen das machen, sehen es aber bei uns nicht oder wenn wir es bei uns sehen, schämen wir uns so dafür, dass wir halt noch wütender werden.
Mhm. Ja.
Und dass dadurch das dann so viel Wut auslöst auch und diese Kritik oft so aggressiv wird.
Also, dass das auch mit so einem Druck von außen irgendwie, also stattfindet, dass man sozusagen das Gefühl hat, dass man sich dazu jetzt irgendwie positionieren müsste. Ja, voll der spannende Punkt. Ich muss sagen, ich hatte da, als ich so über diese steile These nachgedacht habe, dachte ich so, geil, jetzt ist endlich der Moment gekommen, wo ich mal das Trilemma der Inklusion endlich aufgreifen kann in diesem Podcast. Finally. Genau, wer mir auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen folgt, hat diesen Begriff sicherlich schon gehört. Ich bin ein sehr großer Fan von der Theorie oder diesem Konzept und auch ein sehr großer Fan von Dr. Mai Anboga, die diese Theorie entwickelt hat. Und in diesem Trilemma der Inklusion, das beschreibt die Bedürfnisse und auch die Strategien, die Menschen, die Diskriminierung erleben, die Strategien, wie sie versuchen, auf diese Diskriminierung zu antworten. Und dabei ist wichtig zu sagen, dass so Diskriminierung immer in sich selbst schon widersprüchlich ist, sodass der Mensch, der diese Diskriminierung erlebt, gar nicht die Möglichkeit hat, so darauf zu antworten, dass die Diskriminierung aufhört. Sondern weil da so ein permanenter Widerspruch schon in der eigenen Aussage steckt.
Das heißt, in dem Versuch, sich gegen die Diskriminierung zu wehren oder die zu beenden, bestätigt man immer irgendwas davon auch?
Genau okay. Das.
Yeah.
Und Dr. Boga hat da drei Punkte ausmachen können, welche Strategien diskriminierte Menschen oder auch ganze soziale Bewegungen wählen, um sich dagegen zu wehren. Und das ist einmal die Strategie des Empowerments. Davon haben viele wahrscheinlich auch schon gehört. Das ist ein Konzept aus dem angloamerikanischen Raum. Wurde dann wurde von der schwarzen Bürgerbewegung ganz massiv geprägt und entwickelt auch. Und das meint in diesem Kontext des Trilemmas einmal sich aus dieser Bewertung der Mehrheitsgesellschaft, sich von dieser Bewertung zu emanzipieren, also befreien zu können und sich an der Bewertung nicht mehr zu messen und sich dem verweigern zu können. Und andererseits ist es auch, dass in der Diskriminierung, also dass die Person dann in der Diskriminierung, die sie ja jeden Tag erleben, wahrgenommen werden. Ein zweiter Punkt ist da die Dekonstruktion oder die Strategie der Dekonstruktion. Und das meint, dass die vermeintliche Norm, die durch die Mehrheitsgesellschaft irgendwie repräsentiert wird, versucht wird zu dekonstruieren und zu sagen, ey, es gibt eigentlich gar keine Norm und es gibt gar kein anderes, weil wir ja alle so verschieden sind. Und andererseits meint es aber auch, dass man sich von dieser Normalität eben wieder so emanzipiert hat und durch dieses durch diese Dekonstruktion dann das Normale irritieren will und auch damit diese vermeintliche Normalität ändert. Und als dritter Punkt, und dann habe ich auch meinen Monolog fast fertig, steht die Normalisierung oder diese Strategie der Normalisierung. Und das meint eben, dass sich die diskriminierten Personen oder die Gruppen in das Normale integrieren wollen und ein Teil davon sein und in der auch als normal anerkannt werden. Oder eben, dass sie in ihrer Andersheit wahrgenommen und auch anerkannt werden. Und ich glaube, dass, oder ja, Dr. Bruger hat auch diese Theorie entwickelt, dass nur zwei der drei Strategien gewählt werden können und die dritte Strategie dann automatisch davon ausgeschlossen ist. Und also, ne, auch da bewegen wir uns dann wieder in so einem Widerspruch. Und da ist mir dann aufgefallen, so dadurch, dass wir uns ja halt alle in diesem Widerspruch befinden und aber sehr individuell entscheiden, welche Punkte oder auf welchen Positionen in diesem Dreieck des Trilemmas wir uns bewegen.
Oft passiert das ja auch komplett unbewusst, dass wir da gar keine Entscheidungen treffen, sondern einfach irgendwie unsere Schwerpunkte setzen, die sich dann mit der Zeit auch ändern können und gar nicht wahrnehmen, dass die sich widersprechen, oder?
Ja, voll. Also das, ja, ich würde auch sagen, das ist auch von Situation zu Situation abhängig, was wir gerade wählen und was wir auch gerade als Antwort auf diese Diskriminierungserfahrung irgendwie wählen. Ja, aber dass wir uns halt auch da wieder so unterschiedliche Strategien suchen, dass wir da auch häufig irgendwie aneinander schrammen. Also, ja, ich habe heute beispielsweise da über einen Satz diskutiert, wo es halt darum geht, dass sich migrantisierte Menschen fremd im eigenen Land fühlen. Und das ist ja beispielsweise eine Strategie, die ich so gar nicht wählen würde, dass ich so Deutschland als Space für mich jetzt claimen wollen würde, so. Aber für andere ist das halt voll wichtig. Das hat ja auch auf jeden Fall seine Berechtigung. Ja, aber wäre jetzt nicht unbedingt meine Strategie der Wahl. Kannst du so damit jetzt irgendwas anfangen, was ich jetzt in meinem 5-Minuten-Monolog jetzt so rausgeballert habe.
Also mir erzählst du das ja nicht zum ersten Mal. Das ist super spannend. Und ja, ich kann da voll viel mit anfangen. Ich weiß nicht, ob ich gerade was habe, was ich dazu sinnvoll sagen kann, tatsächlich. Aber ich finde es voll spannend. Und also gerade das Beispiel, das mit fremdem eigenen Land und ich will mir das gar nicht aneignen und so weiter und so fort, sagst, finde ich gerade super spannend, weil ich habe in den letzten Tagen eine Unterhaltung, ging es irgendwie darum, wie unterschiedlich sich Rassismuserfahrungen im eigenen Umfeld, also lokal, nicht im privaten Umfeld, sondern lokal und an einem Ort, an dem du es nicht gut einschätzen kannst. Zum Beispiel, das ist ja was, womit du auch Erfahrungen gemacht hast im Osten.
Mhm. Ja.
So, und dass sich das komplett unterschiedlich anfühlt. Auf einerseits ist dieses war für eine Person dieses Zuhause noch empörender, like Entschuldigung.
Ja.
Also ich lebe hier, ich bin hier, es ist total offensichtlich, dass ich hier gerade so hingehöre.
Ja.
Und dass ich Teil irgendwie von dieser Community hier bin. Und andererseits ist das andere dann dafür teilweise anders bedrohlich, weil du es nicht einschätzen kannst, was passiert hier, was bedeutet das? Mhm. Und das setzt dir aber auch voraus, dass du Teil von diesem Heimatding ja auch, was ja auch so ein super, super kritischer Begriff ist, irgendwie sein willst.
Ja.
Und andererseits kannst du halt genauso hingehen und sagen, ja, ich habe meine eigene Community, ich brauche das nicht. Und das ist gleich, aber das bei vielen Leuten, und ich glaube, das ist was mich auch betrifft, so parallel da sein kann, obwohl es sich komplett widerspricht.
Ja, das.
Dass du halt einerseits so, schon so, auch, so ein ja. gewisser Lokalpatriotismus da ist und du irgendwie integriert sein willst eigentlich und andererseits weißt, das ist nicht das, was ich will und ich brauche meine Community mit Leuten, die nicht gleich wahrgenommen werden, die ähnliche Erfahrungen haben wie ich, die ähnlich sich ausgeschlossen fühlen an vielen Punkten oder nicht gesehen fühlen. Und das sind ja zwei Dinge, die sich auch massiv widersprechen können, aber die gleichzeitig existieren. Mhm. Und ja.
Aber um da auch vielleicht nochmal auf den Hot Take zurückzukommen, glaubst du, dass in diesen politischen Ansprüchen, die wir an andere haben, da auch indirekt diese Widersprüche mitschwingen und die Ansprüche vielleicht gar nicht, oder dass die Person vielleicht unseren Ansprüchen gar nicht gerecht werden kann?
Ich glaube, also ja, bestimmt, aber ich glaube, ganz oft ist es tatsächlich andersrum. Also ich weiß gar nicht, ob ich dem Hot Take so sehr zustimmen kann am Ende. Weil ich glaube, dass ganz viel von dieser Wut eher dadurch entsteht, dass wir selber eigentlich wissen oder immer wieder spüren, dass wir unseren eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden können.
Mhm. Ja.
Und dass dann wenigstens die anderen es ja wohl verdammt nochmal auf die Reihe kriegen sollen.
Ja.
Oder so. Und ich habe so, und wir wissen eigentlich alle, dass wir flawed sind, dass wir es nicht perfekt machen können, dass es kein Perfekt gibt, weil alles viel zu komplex ist und ne?
Ja.
Und ich glaube, dass wir uns halt ganz viel mehr Klarheit im Außen wünschen.
So. Und, ja, um so auch so eine Struktur da zu erkennen.
Und dann kannst du halt ganz toll Leute in Gut und Böse einsortieren. Ja. Und ich merke das ja auch, also, was du eben meintest mit den Rappern. Ich habe an die Leute, die mir politisch näher sind, viel höhere Ansprüche. Mhm. Und die dürfen Sachen, also dürfen natürlich, ne? Aber ich reagiere viel heftiger auf die, wenn die Dinge machen, die ich bei anderen komplett durchgehen lassen würde, weil, ach, die verstehen es eh nicht. So. Und das ist unfair. Weil an vielen Punkten sind wir ja selber auch am Anfang.
Ja, voll.
Immer wieder.
Auf jeden Fall.
Und das anderen zuzugestehen, ist glaube ich, so eine schwierige Balance, weil weil es halt auch Dinge gibt, die einfach nicht okay sind und die wir von anderen erwarten können und die wir auch von uns erwarten können. Weil natürlich sind wir nicht perfekt, aber es gibt Punkte, die einfach indiskutabel sind und darüber müssen wir sprechen können, dass diese Punkte indiskutabel sind. Und das müssen die anderen auch dann die Verantwortung für übernehmen oder wir selber dann in unserem Punkt, in dem Fall irgendwie Verantwortung dafür übernehmen, was wir sagen oder mit wem wir was tun und so weiter. Aber das ist dann ganz schnell so ein Absolutheitsanspruch daraus wird, weil das einfacher ist, als das auszuhalten, dass Personen oder Bewegungen oder was auch immer beides sein können, also richtig und falsch und problematisch und wichtig und so. Und so individuell Grenzen ziehen müssen und dann auch anderen Leuten bis zu einem gewissen Punkt zugestehen müssen, da individuelle Grenzen zu ziehen, die für Sachen, für die für uns vielleicht nicht in Frage kommen und dann aber ich finde es total schwierig, da die richtige Balance zu finden und zu wissen, wann ist halt jetzt wirklich mal Schluss.
Ja.
So. Weil es gibt Punkte, an denen muss halt wirklich echt mal Schluss sein dann.
Ja, absolut. Also ja, und gerade, also da fallen mir so zwei Sachen ein zu, also gerade bei der Verantwortung übernehmen, das wird ja jetzt auch gerade sehr groß allgemein diskutiert, so in wo wird Verantwortung übernommen und wo wird anderen Verantwortung aufgedrückt, Hashtag Cancel Culture, so. was ich ja für absolut ja völlig daneben finde, so Cancel Culture und Lisa Eckhart im literarischen Quartett, die Tanur im Abendprogramm, wo gibt es Cancel Culture, wo übernehmen sie Verantwortung? Und das Zweite, was ich jetzt gerade so im Kopf hatte, wo es so um Wichtigkeit anerkennen und gleichzeitig die Person irgendwie zu problematisieren oder auch zu kritisieren, fallen mir jetzt gerade also, sowohl...
Ich hätte das genau andersrum gesagt, tatsächlich. Ich hätte gesagt, also Wichtigkeit anerkennen, aber hier Verhalten problematisieren und kritisieren und nicht die Person.
Ja, ich weiß, ich finde das schwierig zu trennen, weil das häufig
ja,
auch so
ist ja auch.
Haltungen und Ideologien sind, so. Und da fallen mir jetzt so spontan Laurie Penny und Judith Butler ein, die ja extrem wichtige Arbeit leisten und gleichzeitig auch extrem problematische Positionen vertreten, so im Kontext von Antisemitismus und ja, ich glaube, da war so eine Situation, wo mir das erste Mal wirklich bewusst wurde, okay, ich kann so die Arbeit einerseits anerkennen, aber die Person oder das Verhalten finde ich durchaus irgendwie problematisch. Und gleichzeitig finde ich aber auch diese Argumentation, das Werk vom Künstler, der KünstlerInnen zu trennen, auch sehr problematisch.
Ja.
Oder wo wird da die Grenze gezogen?
Ja.
So. Also, ne, wo wird dann wirklich mal jemand ausgeschlossen aus dem Diskurs und sei es halt der persönliche Diskurs so. Über mehr haben wir ja eh keine Handhabe.
Ja.
Ja, ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt so eine Antwort drauf finden oder ob wir eine Antwort darauf finden können, wollen.
Ich glaube, können ist da echt das der Punkt. Ich glaube, das ist was ist, was halt auch viel mit individuellen moralischen Entscheidungen zu tun hat. Irgendwie, wo ist mir was wichtiger? Was sind meine persönlichen Punkte?
Das ist ja auch noch so eine große drängende Frage, wie lang will man Menschen für Fehler, die sie gemacht haben, strafen? So jetzt in Gänsefüßchen, weil also wenn ich mir überlege, was ich für einen Prozess hinter mir habe und beispielsweise so im Nachhinein bin ich auch irgendwie ein bisschen froh, dass zwischendurch mein Twitter-Account gelöscht wurde und keiner mehr meine steilen Thesen von vor 5 Jahren ausgraben kann. So, ne? Weil da war auch wirklich absoluter Bockmist dabei. Ja. Und ich versuche, wo ich das irgendwie noch so im Kopf habe oder weiß, da gab es irgendwie große Konflikte, wo ich auch im Nachhinein sage, oder hauptsächlich im Nachhinein sagt, so, dass ich mich da irgendwie kacke verhalten habe, dass ich mich dafür entschuldige bei den Leuten, aber wie lang kann dann eine Person für in die Verantwortung genommen werden oder wo wäre da so die Grenze?
Also ich glaube, die Momente, die Stellen, also die Punkte, an denen es mir so auffällt, was über persönliche Konflikte hinausgeht, ne? Was so, weil ich glaube, das, was du da sagst, sich halt bei den betroffenen Personen entschuldigen im Zweifel und irgendwie damit umgehen, ist, glaube ich, auch sinnvoll. Aber wenn es um größere Dinge geht, dann glaube ich tatsächlich an vielen Punkten, und manchmal bin ich da auch inkonsequent, muss ich sagen, aber wenn ich sehen kann, dass die Person das tatsächlich dafür Verantwortung übernimmt, oder wenn ich sehe, dass die Person da, also öffentlich dann auch, du siehst, okay, da ist der Person sehr wohl bewusst, dass das nicht okay war und sie geht damit irgendwie um. Und ich glaube, das finde ich oft wichtig. Das ist aber auch so ein zweischneidiges Schwert. Also zum Beispiel gibt es so Geschichten auch immer wieder, gerade wenn es um Abuse geht, irgendwie, dass Leute wirken, als hätten sie für etwas, gerade in persönlichen Beziehungen, dann Verantwortung übernommen und würden ihr Verhalten ändern, aber verschieben das nur auf die nächste Person, die dann genau das Gleiche erleben muss. Weil die anderen Personen ja denken, okay, die Person hat sich geändert, es funktioniert alles und hat Verantwortung übernommen und keine Ahnung, wird niemand gewarnt, weil es ist ja jetzt alles in Ordnung. Und dann kann sich das über Jahre hinziehen und komplett eskalieren irgendwie. Das sind Dinge, die auch jetzt während so MeToo-Phasen in verschiedenen Bereichen aufgekommen sind, wo, also gerade im Games-Bereich gab es da 2 Fälle, die wirklich extrem waren, so dass die Leute immer dann auch dachten, es ist ihre Schuld, weil also das ist ja immer so das Problem, ne? Dass sie zu spät gemerkt haben, dass es eben nicht nur sie betroffen hat, sondern ein systemisches Problem ist und die andere vielleicht hätten geschützt werden können, aber das halt durch diese Vertracktheit nicht möglich war. Also alles ist viel zu komplex, um einfache Antworten zu finden. Das ist leider.
Ja, das ist ja wahrscheinlich das große Elend.
Also ich glaube, es hängt halt ganz viel auch von Reichweite ab. Also wie sehr die dass ich von Menschen mit eher wenig Reichweite dann auch eher wenig an Öffentlichkeit irgendwie erwartet, wenn sie sich verändern, und von Leuten mit viel Reichweite klare Statements, ganz eindeutig. Wir sagen, okay, hier habe ich irgendwie Mist gelabert, hier habe ich Leute falsch angegriffen, hier habe ich wirklich Mist gebaut. Das mache ich jetzt anders. Ja. Dass das passiert. Ich glaube, das finde ich extrem wichtig.
Ich glaube, da kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Und vielleicht ist es auch ein ganz schönes Schlusswort für diesen Hot Take.
Hüpfen wir zum nächsten Thema.
Die nächste Kategorie ist deine, mit den queeren Eltern-News der Woche.
Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Das passt vielleicht auch ganz gut zu dem Verantwortung übernehmen und so, weil das ist was da tatsächlich passiert ist, glaube ich. Oder eben genau das teilweise nicht passiert, aber die Leute sich verändern und versuchen, Dinge besser zu machen. Das ist, dass ich das Gefühl habe, dass Teenager heute sehr oft Dinge, für die wir zum Beispiel Vorbilder, Prominente, total feiern würden, weil, oh mein Gott, hier passiert irgendwie, endlich passiert was, es komplett selbstverständlich hinnehmen, weil ihre Vorbilder das halt einfach so tun.
Ja.
Das, und also ein Beispiel war, mein Kind ist großer Jaden Smith-Fan. Und der ist ja schon lange, schon als Kind, als Sohn von Jada Pinkett und Will Smith, im Mittelpunkt, wird sehr stark medial wahrgenommen und hat dann irgendwie sein eigenes Ding daraus gemacht. Letzte Woche oder vorletzte Woche gab es das Vogue-Cover mit Harry Styles, auf dem Harry Styles, einer der größten Popstars der Welt aktuell, in einem Kleid, als erster Mann überhaupt auf dem Vogue-Cover und dann halt auch noch im Kleid auf dem Vogue-Cover und das erschienen ist. Und das ganze Fotoshooting ist sehr feminin und sehr, sehr schön und eben auffällig. Und obwohl es natürlich viel Hate irgendwie dafür gab und irgendwie dieses Infragestellen von Männlichkeit und so weiter und so fort, wurde halt auch wahnsinnig gefeiert und es gab viel Applaus dafür. Und das ist, also einerseits ist es natürlich wahnsinnig schön, irgendwie zu sehen, dass das gefeiert wird. Andererseits ist es natürlich auch traurig zu sehen, bei wem es gefeiert wird. Also natürlich haben wir einen enorm schönen weißen Cis-Mann da stehen,
ja,
der jetzt der Held ist, weil er sich traut, ein Kleid zu tragen. Andererseits ist diese Sichtbarkeit natürlich auch was für viele, viele, vor allem junge Menschen, glaube ich, extrem wichtig ist, um sich nicht so allein und kaputt und falsch zu fühlen. Und mein Kind kam auf jeden Fall nach Hause, guckt mich an und sagt, weißt du, was mich richtig wütend macht? Harry Styles wird jetzt so gefeiert und Jaden hat das vor 10 Jahren schon gemacht, mit was, 15 oder so.
Mhm.
Dass er halt auf roten Teppichen in Kleidern aufgetaut ist und so weiter und so fort. Und es für ihn, also für mein Kind, dann halt so ein klarer Fall war von irgendwie, wenn junge Leute das machen, wenn rassifizierte Menschen, also Jaden Smith ist schwarz, das tun, dann wird es noch viel massiver abgewertet. Und vor 10 Jahren natürlich noch viel mehr. Also da ist ja schon auch eine Entwicklung drin in beide Richtungen, dass sich einerseits irgendwie so eine Feindlichkeit immer mehr verschärft, aber auch als Reaktion darauf, dass halt viel mehr Offenheit existiert.
Ja.
So, und dass diese Offenheit und die Art und Weise, wie sich Leute, hörst du das?
Ja.
Okay, hier war es gerade sehr, sehr laut und ich weiß nicht warum.
Das war bestimmt eine Katze.
Dafür war es zu laut. Ich versuche nochmal. Also, dass sich die Kinder und Jugendlichen, die mit solchen Vorbildern für die diese Abweichung schon immer normaler waren, viel selbstverständlicher ist. Also allein die Tatsache, wie viele Prominente im Teenie-Alter und Anfang 20 es gibt, die nicht straight sind und für die das total klar ist, also dass sie ihre Queerness zeigen, das nicht unbedingt labeln wollen, aber dass sie da ist und dass es total selbstverständlich ist. Das verändert, glaube ich, extrem viel in der Art und Weise, wie Jugendliche Dinge wahrnehmen und damit umgehen. Und das ändert aber nichts daran, dass sie trotzdem damit strugglen. Aber vielleicht haben sie oft vielleicht bessere Worte oder bessere Beispiele dafür, um drüber sprechen zu können. Vielleicht sind Vorbilder da, die vielleicht lange, lange, lange gefehlt haben. Vielen, vielen Leuten vorher. Es sind Themen, über die man sprechen kann, die existieren. Es gibt offene, junge Transmenschen. Es gibt Romcoms und Filme mit gleichgeschlechtlichen Figuren, die einfach da sind. Das ist alles irgendwie neu. Für uns, für uns von damals, die alten Leute. Also für mich, also dann mit Sicherheit doch deutlich mehr als für dich dann auch zum Beispiel. Weil,
ne? Ja, ich wollte gerade sagen, also ich bin ja 25 und ich bin halt so die Generation, wo
dazwischen
Facebook aufkam und danach kam Instagram und Twitter und jetzt halt irgendwie TikTok. Also, ne, ich glaube, Tumblr war da ganz maßgeblich für eine ganze Generation auf jeden Fall. Und ich kann mir vorstellen, dass TikTok da jetzt wieder einen ähnlichen Einfluss haben wird wie Tumblr, weil diese Präsenz, die da gleichgeschlechtliche, androgyne Menschen oder feminine Menschen, die sonst anders gelesen worden wären, die können sich da diese Plattform nehmen und bekommen da einerseits natürlich auch totalen Hate ab, der heftig ist und wo ich behaupten würde, ich habe dazu jetzt natürlich keine Statistik parat oder so, aber das ist so mein ganz subjektiver Eindruck, dass der sich auch seit Beginn der ganzen Corona-Lockdown-Sache nochmal verschärft hat, weil ein deutlich älteres Publikum seitdem auch auf TikTok ist. Ja, aber ne, die können sich da diese Plattform nehmen und bekommen von der eigenen Generation auch ganz viel positives Feedback. Und das war so zu Beginn von Social Media, glaube ich, noch deutlich weniger. Auch weil einfach das Alter der Person, die das genutzt haben, glaube ich, noch ein ganz anderes war und die Zugänge noch anders waren.
Aber worauf ich noch hinaus wollte, das passte zu, was, passte zu unserem Ende vom Hot Take der Woche, die Sache mit der Verantwortungsübernahme.
Ja.
Ich glaube, dass da auch was ganz Spannendes passiert, gerade dass YouTuber, deutsche YouTuber, die ja große, große, große Vorbilder für Teenager heute sind, mehrfach negativ aufgefallen sind, weil sie diskriminierende Sachen gesagt haben, weil sie sich selber vielleicht schon als progressiv wahrgenommen haben, aber dann halt massiv sexistisch wurden zum Beispiel. Und so weiter. Und im letzten Jahr, glaube ich, sind mehrfach Fälle aufgekommen, wo Leute irgendwie Fans gegenüber unangemessen waren und zum Beispiel auch die Fans sexualisiert haben und so weiter. Dass da gerade plötzlich passiert, dass sie entweder in die Verantwortung genommen werden aus der Community, was lange nicht passiert ist. Also da waren halt, wurden einfach die Freunde nicht kritisiert, sondern nur die Fans haben was gesagt und es wurde einfach drüber weggesehen.
So. Ja.
Dass da tatsächlich so ein in die Verantwortung nehmen stattfindet. Und bei anderen sehe ich, dass sie sich verändern, dass sie andere Dinge sagen, als sie das vor 3 Jahren vielleicht noch getan hätten. Da, wo vielleicht keine öffentliche Entschuldigung stattfindet, die ich sinnvoll finden würde, prinzipiell gerade dem oft extrem jungen Publikum gegenüber. Aber wo schon irgendwie zu sehen ist, okay, die haben da was reflektiert und versuchen es besser zu machen. Und das finde ich total spannend zu sehen, irgendwie, was da passiert und wo sich das hinentwickelt. Also wie viel da tatsächlich ehrlich ist oder wie viel, um Kritik aus dem Weg zu gehen, man weiß es nicht. Aber ich sehe da auf jeden Fall Bewegung, die ich noch ein bisschen beobachten will. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Und ja, also ich glaube, da passiert ganz viel. Und ich glaube, dass es super, super wichtig ist, das, was ältere Kinder und Teenager konsumieren an Medien, was sie finden, nicht so, wie das ja lange, lange immer wieder passiert ist und teilweise heute noch passiert, zu belächeln und zu schauen, ja, das ist alles nur Bullshit, oh, die gucken, die hängen den ganzen Tag vor TikTok oder auf damals den ganzen Tag vor YouTube. Also da erinnere ich mich schon auch an Situationen mit anderen Eltern zusammen, die sich halt massiv über ihre Preteens lustig gemacht haben. Ja. So, was der ganze Scheiß soll. Und dass da schon echt ganz schön viel hinterstecken kann, was echt wichtig und sinnvoll ist und was über das hinausgeht, worüber wir uns vielleicht auf die Schulter klopfen. So.
Ja, das kann ich mir auch total vorstellen. Also ich gebe ja ab und zu sporadisch auch mal Workshops an Schulen oder für Jugendliche und Kinder. Da ist es dann eher im Kontext von Antirassismus und Rassismuskritik. Aber auch da, welches Wissen die schon mitbringen, ist häufig ein ganz anderes und wo sie auch ihre eigenen Freunde und Freundinnen in Verantwortung ziehen, ist da auf einem ganz anderen Level noch im Gegensatz zu meiner Schulzeit. Vielleicht war das auch da schon sehr bubbleabhängig.
Ja.
Ich habe das jetzt so relativ klassenübergreifend im tatsächlich doppelten Sinne, sowohl an Gymnasien als auch in Gesamtschulen oder an Schulen, wo dann extra Förderbedarf war und so weiter, dass da rassistisches Vokabular zum Beispiel überhaupt gar nicht geduldet wurde, und zwar von den SchülerInnen. Wo ich merke, okay, krass, da ist einfach ein Unterschied zu den Erwachsenen, mit denen ich so Workshops habe. Also ich sage beispielsweise zu beiden Gruppen so, hey, dass wir achten auf unsere Sprache und wir versuchen hier möglichst keine Leute zu beleidigen. Und bei Erwachsenen wird es da nicht diskutiert, aber denen passieren auf jeden Fall häufiger Fehler. Was ja auch einfach sein kann durch Sozialisierung und so. Aber das findet bei Jugendlichen deutlich weniger statt. Oder wenn es stattfindet, nehme zumindest ich das eher als so eine bewusste Provokation statt. Aber es gibt dann auch das entsprechende Echo aus der Gruppe. Und das habe ich bei Erwachsenen bis jetzt weniger wahrgenommen.
Das ist total spannend.
Wenn du magst, können wir einfach weitergehen zur nächsten Kategorie. Ja. Nämlich zum Auskotzen. Und ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Woche auch schon ausgeführt habe, aber ich finde so einen Raum extrem wichtig zum Auskotzen, weil wir aus zwei Gründen. Einerseits glaube ich, dass wir sonst häufig mit unseren Themen alleine bleiben und da gar nicht in so eine Sprache kommen oder in so eine gemeinsame Sprache kommen auch. Also, ne, wir beide sprechen jetzt, aber vielleicht sehen sich andere Menschen da auch drin. Und ich glaube, dass dieses Auskotzen auch extrem wichtig ist, um wieder in eine Handlung kommen zu können. Oh, nee, und ich glaube, ich habe auch noch einen dritten Punkt, nämlich, dass kollektive Wut auch sehr produktiv sein kann. Ist ja gar nicht nur negativ.
Also ich merke, dass ich gerade dadurch, dass einfach überall tausend Dinge passieren und alles wahnsinnig anstrengend ist und diese konstante Stresssituation irgendwie da ist und dass ich mich noch müder fühle als sonst, dass mich das komplett irgendwie schwer macht irgendwie und dass es total hilft, darüber zu sprechen und eben nicht nur darüber zu sprechen, ja, es ist alles schlimm, sondern auch konkret zu sagen, was ist eigentlich schlimm und das mal wirklich rauszulassen und sich, wie wir sagen, immer einmal ordentlich auszukotzen, um dann wieder zu merken, okay, geht wieder.
Für den folgenden Abschnitt möchten wir eine Triggerwarnung aussprechen. Wir sprechen unter anderem über die Corona-Toten sowie über das Lager in Moria und die unmenschlichen Verhältnisse, die dort herrschen. Ich habe mir da tatsächlich diese Woche einige Sachen aufgeschrieben, weil gefühlt diese Woche extrem viel passiert ist und viele Themen auch aufgekommen sind. Ja, also ich finde es beispielsweise total krass, wie wenig über die einzelnen Corona-Toten gesprochen wird. Also es werden täglich Zahlen veröffentlicht, aber dass da gar keine kollektive Trauer beispielsweise stattfindet, wie bei anderen Ereignissen, wo viele Menschen gestorben sind. Oder dass die Person, die da hinterstanden und die Familien irgendwie gar nicht wahrgenommen und gezeigt und abgebildet werden, sondern dass, ja, es gibt halt irgendwie so diese Zahl der ominösen Toten und das war's irgendwie. Und das merke ich, macht mich eher betroffen als wütend. Ja, und also, ja, ich find's heftig einfach.
Mir fallen da irgendwie mehrere Sachen zu ein. Eins ist, dass ich mehrfach von Leuten gehört habe, dass sie die Geschichten nicht ertragen können. Dass sie einfach oder sich tatsächlich teilweise aufregen, also nicht wütend auf die Person, sondern ne, wie soll das funktionieren, wenn sie Geschichten irgendwo auf Social Media oder in Texten geteilt sehen mit Leuten, die entweder gestorben sind oder schlimme Verläufe hatten, weil die Situation ist noch da und es macht irgendwie das ich glaube, bei vielen löst es so ein, wir wissen doch jetzt, dass es schlimm ist, macht mir doch jetzt nicht noch mehr Angst, so, ja. weil sich einfach nichts, ja, dass diese, worüber ich letzte Woche schon gesprochen habe, dass wir diese Entscheidung über Leben und Tod in unserem Alltag treffen müssen. Also ja. Ne, die Frage, gehe ich jetzt in den Supermarkt einkaufen oder ja. Was auch immer und wen bringe ich damit in Gefahr? Das habe ich jetzt eine Minute zu lange an der Stelle gestanden, wo andere Leute geatmet haben.
Ja.
Dass das noch schlimmer macht und dass es noch überwältigender wird irgendwie. Und auf der anderen Seite glaube ich, hängt es total viel und das passt dann vielleicht auch nochmal zu dem Hot Take letzte Woche, damit zusammen, wer die Leute sind, die sterben.
Ja, das glaube ich auch. Ganz krass.
Allein am Anfang, oder keine Ahnung, die ersten Monate habe ich immer wieder, wenn von einem Todesfall geredet wurde, dann gehört, aber die Person hatte eine Vorerkrankung. Ja, verdammte Scheiße!
Ja.
Bedeutet das jetzt, interessiert dich daran wirklich nur, dass du weniger gefährdet bist mit deinem gesunden Körper, mit deinem gesunden, nicht behinderten Körper? Ernsthaft? Voll. Und oder die waren eh alt, ne? Also also offensichtlich, es fühlt sich so sehr daran, wen interessieren alte, behinderte und vorerkrankte Menschen?
Ja.
Was für einen Wert haben die für den Otto-Normalverbraucher? Was zur Hölle?
Ja. Und ja, da.
Und da werde ich dann wieder
wütend. Da kommen wir auch sehr an die Wut, genau, und ans Auskotzen. Voll. Also bei den Gründen gebe ich dir absolut recht, aber auch da, es gab ja auch immer in marginalisierten Bewegungen so kollektive Trauer.
Ja.
Und die nehme ich bis jetzt irgendwie auch noch nicht so wahr. Vielleicht auch, weil bis jetzt da noch keine so große Vernetzung stattfand in diesen Communities oder vielleicht auch über die verschiedenen Communities hinaus. Also, ne, dass jetzt auf einmal Leute mit Mehrgewichtigkeit genauso betroffen sind wie die DiabetikerInnen und alte Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen und dass da eben diese Vernetzung noch nicht so stattfand, um irgendwie gemeinsam trauern zu können.
Ich glaube, was bei dieser Menschen mit Vorerkrankungen Geschichte auch eine Rolle spielt, ist ein wahnsinnig ableistisches Bild davon, was diese Vorerkrankungen sind.
Ja.
Also es gab ja, und dazu bewegen uns ja gerade hin, irgendwie dieses Ding von, wir sperren die Risikogruppen irgendwie so lange weg, bis sie bis das vorbei ist quasi.
Ja.
Und dabei, glaube ich, größtenteils einfach Menschen, also als ob das nicht schlimm genug wäre, ne? Aber ja. Menschen in Heimen, in Pflegeheimen, in Wohngruppen für alte Menschen und Menschen mit Behinderungen, im Krankenhaus, Leute, die bettlägerig sind irgendwie,
ja.
im Kopf haben und nicht, wie viele davon halt einfach ganz normal ihren Alltag führen, wie du auch quasi, also ja. die Person, die das denkt. Und gar nicht wahrnehmen, was zur Hölle, wovon zur Hölle da eigentlich die Rede ist. Und das ist so, das sind auch so, das hat halt auch diese zwei Seiten. Einerseits dieses ganz klare, irgendwie diese Leute müssen geschützt werden oder die sterben eh, was dann halt bei den Todesfällen dann auch mhm. irgendwie dieses Ding ist. Die kann man opfern. Also sowohl als, dass sie halt einfach ein höheres Risiko haben und dann gefährdeter sind, als auch, die brauchen kein normales Leben, die kann man wegsperren.
Ja, sind dann halt so die anderen.
Genau, so, genau. Ne? Und gleichzeitig ja. irgendwie dann, aber auch kein Bild von unsichtbaren Behinderungen zu haben, von chronisch kranken Menschen, die vielleicht nicht so leicht medikamentös eingestellbar sind. Also ne, es ja. ist ja ganz oft, dass was mir zum Beispiel aufgefallen ist, war eine Person mit allergischem Asthma, die meinte, wieso sind Leute mit Asthma, bezeichnen die sich jetzt als Risikogruppe? Ja, also ein Asthma, das gut eingestellt ist, ist tatsächlich kein erhöhtes Risiko. Aber das betrifft nicht alle Menschen.
Ja.
Also die Behandlung wirkt nicht immer. Es kann halt dann auch Krisen geben, in denen die Behandlung gerade gar nicht funktioniert und umbestellt werden muss. Und bei denen ist das Risiko komplett anders als bei Leuten, die irgendwie inhalieren können und dann ist wieder gut. Und dass beides den gleichen Namen hat, bedeutet nicht, dass die Person, die eine tatsächliche Gefahr hat, sich anstellt oder arbeitsscheu ist oder so. Aber arbeitsscheu auch so ein wunderschönes Wort. Aber wir noch eine ganze Auskotzfolge machen könnte.
Voll, und ich glaube, da bewegt man sich auch wieder in so einem sehr deutsch-europäischen Feld. Ja. So, wer hat die Möglichkeit, sich so gut einstellen zu lassen, bei verschiedenen Krankheiten und wenn nicht.
Ja.
Und auch, ne, da spielt dann halt auch Armut wieder eine extreme Rolle, Zugänge zu
Fachärzten.
Fachärzten, danke, genau. Ja. Ja, voll. Okay. Ich glaube, darüber könnten wir noch Stunden reden.
Ja.
Vielleicht komme ich da auch zu meinem nächsten Punkt. Ich weiß gar nicht, ob ich den eigentlich groß ausführen will oder ob ich ihn einfach nur nennen will.
Ja.
Österreich in jeder Hinsicht, also wirklich in jeder Hinsicht, einfach der pure Hass für jeden Skitouristen und Skitouristin, die dorthin fährt, und vor allem Hass für die Leute, die das möglich machen.
Mhm.
Ja.
Aber die Tourismuswirtschaft.
Ja.
Ja. Ja, jede Hinsicht, das passt nochmal wunderschön zu letzter Woche und dem Tiroler Landeshauptmann.
Ja.
Und deinem Dulli der Woche.
Ja. Obwohl ich da inzwischen... Vielleicht wieder, auch doch noch. Ich bin mir unsicher. Es haben so spontan hat sich gestern Abend doch noch jemand anderes darum beworben.
Ach, schön.
Ja, genau, aber ein weiterer Punkt, der mich. Da ist vielleicht auch auskotzen gar nicht so der richtige Begriff, aber eher so eine tiefe Betroffenheit, wie ich. Egal es ist und wie wenig darüber gesprochen wird, und spreche gerade vom Lager Moria, beziehungsweise das zweite Moria, wo nach wie vor 15.000 Menschen circa leben, wo es immer kälter und immer kälter und stürmischer und nässer wird und die Menschen leben dort in Zelten, bekommen einmal am Tag etwas zu essen. Und ja, da das Essbare, was sie bekommen, sind, also vorgestern waren das irgendwie 3 angegammelte Scheiben Brot. Ich will das eigentlich gar nicht so sagen, boah, dass sowas in Europa stattfinden kann, so als ob Europa diese Wiege der Menschheit wäre, so.
Ja, aber Europa hat ja den Anspruch an sich selber, das zu sein.
Genau. Ich habe das mal in einem Vergleich gesetzt zum Mellantor-Stadion, also vom FC St. Pauli. Und in das passen ungefähr 29.000 Menschen. Das heißt, das halbe Stadion wäre ausreichend, um diese 15.000 Menschen aus Moria zu evakuieren und mitten in Hamburg zu platzieren. Oder dort wohnen wäre es dann auch nicht, aber es... Nicht aber es, ja, ob man das humaner nennen möchte, bin ich mir auch nicht sicher, aber die Möglichkeiten für eine Versorgung wären eine andere. Ja, ich finde es einfach so enorm, wieder 15.000 Menschen einfach sehr bewusst die Entscheidung getroffen wird, die sind die Hilfe nicht wert. Denen wird der Wert nicht zugeschrieben oder entzogen. Und es würde ein Stadion in Deutschland reichen und das wäre durch.
Ich finde, das passt total gut zu dem, was wir über die Corona-Todesfälle gesagt haben und auch zu dem letzten Punkt, den wir irgendwie noch zum Auskotzen haben. Es passt halt, es ist halt alles irgendwie so die Frage, wessen Leben es wird als wertvoll wahrgenommen und wessen nicht.
Ja.
Und beziehungsweise halt in erster Linie wessen eigentlich nicht. So, wen wird getrauert, wer wird geschützt und das wäre das dritte Thema. Wer bekommt eine Impfung? Wer wird quasi gerettet in die Normalität, die sich alle irgendwie wieder wünschen? Wer halt nicht?
Da geht es um die Länder, die als erstes den Impfstoff bekommen sollen. Ich habe das bei Bini Adamczak auf Twitter gesehen. Die hat eine Petition unter anderem auch gepostet, wo es dann eben gegen diese Reglementierung geht und die Länder, die als erstes mit dem mit den verschiedenen Impfstoffen versorgt werden sollen, sind die meisten europäischen Länder, auch nicht alle, die USA, Australien und tatsächlich spannenderweise auch Brasilien, wo dann die neue Rechte oder rechte globale Bewegung sich dann auch soweit schon unterstützt. Also wo eben auch in Brasilien einfach eine krass rassistische weiße Oberschicht vorhanden ist, die dann entsprechend gerettet werden soll. Ich finde es einfach enorm, wie deutlich gerade zugunsten von Kapital und Wirtschaft alles andere geopfert wird, egal wie viele Menschenleben das kostet. Ja, ich glaube, dass wir da auch gar nicht wirklich zu einem zufriedenstellenden Ergebnis kommen können, sondern dass wir Wege finden müssen, um den Gedanken daran aushalten zu können, aber auch um weiter kollektiven Widerstand dagegen leisten zu können. Trotzdem würde ich jetzt das Thema abschließen wollen und stattdessen depressiv weiter zum Dulli der Woche.
Jemand Neues untergekommen. Ich glaube, ich setze mal aus. Ich finde nichts mehr lustig oder ärgerlich. Ich bin einfach nur.
Bin mir auch unsicher, ob wir diese Woche überhaupt jemanden krönen können, weil.
Too many contestants.
Ja, genau. Also vielleicht sage ich schon mal die Nominierten. Das ist einmal die FAZ, also die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die zum Gefühl 10.000. Mal einen wissenschaftlich falschen Artikel über Reverse Racism, also umgedrehten Rassismus, veröffentlicht hat und mal wieder die These vertreten hat, doch, die gibt's. Und da würde ich gerne persönlich Patrick Barners auch nochmal nominieren, der in einigen Diskussionen gezeigt hat, dass er grundsätzlich ein Verständnis von Rassismus hat und definitiv die Zugänge, sich darüber zu bilden, aber der einfach sich dafür entschieden hat, ein Arschloch zu sein und immer wieder unwissenschaftliche Thesen zu verbreiten auf den Nacken von Menschen, die Rassismus erleben. Ja, genau, das ist auch so mein, so, den habe ich wirklich gefressen. genau, dann gab es noch die FDP, die hast du nominiert, vielleicht kommen wir da auch mal wieder zum Spaß.
Ja, ich habe die FDP Berlin nominiert, weil sie unfreiwillig lustig waren. Die FDP hat vor drei Tagen, diese Woche, eine Mietminderung für Unternehmen gefordert, während sie parallel in Berlin massiv gegen den Mietendeckel irgendwie angeht und dass VermieterInnen die ärmsten Menschen auf der ganzen Welt sind, die hier irgendwie enteignet werden und das alles irgendwie überhaupt nicht geht, aber dann halt diesen Tweet mit den Mietminderungen geschrieben hat, am nächsten Tag diesen Tweet gelöscht hat mit der Erklärung. Wir haben diesen Tweet gelöscht, weil er aus dem Zusammenhang gerissen wurde und so weiter und so fort. Was wir meinten war, dass der Staat als Vermieter, da sind wir ja schon wieder hier bei der Enteignung, ne? Unternehmen, oder es ging, glaube ich, konkret um einen Großmarkt, irgendwie die Miete mindern oder erlassen soll, damit die nicht pleite gehen. Und also das, es war sehr schön, irgendwie relativ schnell danach hat ein Politiker der Linken dann auch gesagt, oh, die Idee ist super, nehmen wir auf hier, Unterstützung von der FDP finden wir super.
Ja, das ist ja auch schon fast der Kommunismus hier.
Es gibt, ich wollte gerade sagen, was gibt es denn Schöneres, als wenn die FDP den Kommunismus fordert? Natürlich kann man sich fürchterlich darüber aufregen, über die FDP, die immer irgendwas von Regelungen redet. Die, natürlich darf es gar keine Regeln geben, weil dann wird der Arme... Das ist ja schon Sozialismus.
Weil der Markt das ja regelt.
Ja, der Markt muss das doch regeln, aber natürlich in den Markt eingreifen wollen, wenn es ihrer Ideologie passt.
Ja.
So, und sich damit aber halt selber so wunderschön irgendwie... einmal komplett in der Argumentation zu verdrehen, hat mich ein bisschen froh gemacht zwischendurch diese Woche. Und das war nicht so viel, ehrlich gesagt.
Ja, das verstehe ich. Tatsächlich ging es mir diese Woche auch nicht so gut. Also einen Nominierten würde ich jetzt einfach mal weglassen, weil wir uns schon so sehr depressiv ausgekotzt haben. Ja, eigentlich hatte ich vor, Sebastian Kurz zum Dulli der Woche zu küren. Oder hatten wir das vor? Er hat die These aufgestellt, dass Ausländer oder Migranten aus den Balkanstaaten das Virus Corona, Covid-19, zurück nach Österreich eingeschleppt hätten und ist da auf jeden Fall stabil im Nazi-Vokabular auch unterwegs. dazu gibt es inzwischen diverse Faktenchecks und so weiter, dass das völliger Humbug ist und dass nur ungefähr 25% der Infektion überhaupt aus auf die ReiserückkehrerInnen zurückzuführen sind.
Und weiße ÖsterreicherInnen haben auf gar keinen Fall Urlaub gemacht, nein, oder? Das waren alles die Ausländer, die ihre Familie besucht haben und die krank wiedergekommen sind. Ja, also es ist einfach diese Schuldzuweisung und dieses Othern und wie also fast geschickt er das alles gedreht hat, ist so widerwärtig einfach, dass er die Krone schon verdient hätte.
Genau. Aber ich finde, er ist diese Woche auf Gleichstand mit Sarah Wagenknecht und... Oh Gott, ich habe vergessen, wie die... Maybrit Illner, Mensch.
Ach, richtig.
Genau, Maybrit Illner setzt Tino Tupala von der AfD in die Sendung, genau. Er spricht gerne von Umvolkung sogenannter und Entartung und bewegt sich tief in organisierten Neonazi-Strukturen. Und dann war ich erst so, ach, eigentlich könnte man das ja mal Maybrit Illner irgendwie mal verleihen, aber an die hat man ja gar keine Ansprüche mehr. Und da ist mir aufgefallen, so, okay, krass, aber Sarah Wagenknecht, abgesehen davon, dass ich an die eigentlich auch keine Ansprüche mehr habe, so.
Ja.
Aber die hat da, glaube ich, doch noch mal eine höhere Symbolkraft, dass sie sich neben so jemanden setzt. Also das finde ich schon
enorm. Also da ist schon vorbei eigentlich.
Genau.
Und dann hat sich halt einfach noch weiter eskaliert. Also du denkst halt immer so, jetzt absurde wird es nicht mehr.
Ja.
Aber sie setzt immer noch einen drauf, oder?
Ja, voll. Und ich finde es einfach ein krasses Symbol und eine krasse Aussage auch an die Partei. So, ne? Dass sich die Vorsitzende in einen Diskurs mit Leuten von der AfD begibt und dann auch noch mit so jemanden wie dem guten Tino. Ja, deswegen...
Ja, aber dann, was in der Sendung ja auch passiert ist, ist, dass sie was gesagt hat, er ihr zugestimmt hat.
Ja.
Und sie das nicht eingeordnet hat.
Ja.
Sie hat einfach so getan, als wäre Zustimmung von einem Neonazi
dann
das Normalste auf der Welt.
Ja, also gut, aber die hat ja auch davor schon durchaus mal Zustimmungen oder Zustimmung von der AfD bekommen, wenn es um so Zuwanderung ging beispielsweise. Mhm. Also ne, die sind da ja schon auf einer ähnlichen Linie, auch wenn sie unterschiedliche Wege genommen haben, um dahin zu kommen. Mhm. Ja, genau. Vielleicht habt ihr eine Idee, wer der Dulli der Woche sein sollte. Das könnt ihr uns dann natürlich auch wieder sagen. Na Mensch, dafür, dass wir uns kürzer fassen wollten.
Klappt super. Können wir die nächsten zwei Punkte umdrehen, weil ich brauche ganz dringend was Positives.
Ja, wir sind jetzt auch soweit durch mit den depressiven Sachen.
Payam, was empowert dich?
Mich empowert das Outing von Elliot Page enorm.
Mhm.
Vor allem, weil das auch ein sehr politisches Outing war, was sehr aufmerksam für die eigenen Privilegien und eigene Position war. Das fand ich sehr schön und ich glaube, da hat er auch sehr viele andere Menschen empowert. Mhm. Also ich habe auf jeden Fall in meinem Umfeld das auch von vielen anderen Leuten gehört, dass das etwas in ihn bewegt hat. Das fand ich sehr schön.
Ich fand es so schön, wie er, dass es halt dieses längere Statement gab, das teilweise wahnsinnig persönlich ist und teilweise sehr... wie du sagst, politisch und so viel Reflexion zeigt auch.
Ja.
Also, dass sich jemand, der ja schon seit dem ersten Coming Out irgendwie eine massive Symbolfigur für für queere Menschen dieser Generation vor allen Dingen und jüngerer geworden ist. Einer der vielleicht der Poster-Celebrity irgendwie für vor allen Dingen weiße queere jüngere Menschen irgendwie. Und das sich da hinzustellen und nicht nur zu sagen, okay, ich bin Elliot, ich bin trans, ich heiße, also ich möchte jetzt so angesprochen werden, sondern auch zu sagen, ich habe Angst, ich weiß, dass ich mich hier irgendwie in eine schwierige Position, gefährdete Position begeben, und gleichzeitig weiß ich, dass ich es besser habe als die meisten von euch.
Ja.
Gleichzeitig weiß ich, dass die Gefahr, die mir droht, nicht so groß ist wie die Figur, die Gefahr, die den meisten anderen Transmenschen, die out sind, droht.
Ja.
Und dieses Bewusstsein dafür und auch die Art und Weise, wie die ersten Reaktionen kommen. Also es wirkt auf mich, als wären einige Dinge vorbereitet gewesen, die so wichtig sind. Ja. Also dass Netflix unter den ersten Leuten war, ersten Accounts war, die gratuliert haben, dass innerhalb von allerkürzester Zeit die Credits in den Serien geändert wurden. Ja. Dass da einfach wirklich dieses symbolische, es ist okay, irgendwie massiv gepusht wurde, genau, dass gerade englischsprachige Medien sofort von Elliot Page Comes Out gesprochen haben. Das ist vereinzelt auch in Deutschland passiert, aber hier war schon irgendwie, dass natürlich nochmal irgendwie gedeadnamed werden musste und natürlich nochmal erklärt werden musste hier, weil das ist offensichtlich der Stand des Diskurses hier, aber dass das schon was anders ist, als das vorher war, und das tut so gut, oder?
Voll. Also ich finde es extrem schön.
Ja. Sehr gut.
Vielleicht können wir auch jetzt nochmal die beiden Kategorien drehen. Nämlich, was wünschst du dir für die nächste Woche? Oder was wünschst du dir nach der jetzigen Woche vielleicht auch?
Peace of Mind? Nein, ich glaube tatsächlich ein bisschen mehr Ruhe, wirklich. Also, dass nicht die ganze Zeit nur die eine Krise nach der anderen auf uns einballert, dass wir nicht die Hälfte der Podcast-Folge mit Auskotzen verbringen, weil so viel ist.
Ja.
Dass nicht immer alles schlimm ist, ganz ehrlich.
Ja.
Ja. Ich glaube, ich hätte gerne auch noch mehr so schön positive Dinge, die gut tun, aber ich glaube, in erster Linie wünsche ich mir, dass nicht die ganze Zeit irgendwie Dinge auf uns einprasseln.
Mhm.
Das wünsche ich mir. Und nein, dieses Einprasseln lässt sich nicht durch keine Nachrichten mehr lesen und Social Media Abstinenz lösen, weil trotzdem schlimme Dinge passieren.
Ja.
Also ich glaube, dass das oft sehr, sehr gut tut, aber das reicht nicht, weil schlimme Dinge passieren trotzdem und sie können uns trotzdem betreffen.
Ja.
Und wenn sie Sachen uns betreffen, dann müssen wir keine Nachrichten lesen, um sie mitzubekommen.
Ja, voll. Ich glaube, da kann ich mich einerseits unfassbar anschließen. Oh Gott, einfach nur Ruhe. Gleichzeitig würde ich mir einen solidarischen Umgang untereinander gerade jetzt wünschen. Und auch vielleicht, um nochmal auf unseren Hot Take zurückzukommen, vielleicht weniger Ansprüche an andere oder an das eigene Umfeld zu stellen. Und damit geht auch so ein bisschen einher, weil ich das in letzter Zeit wieder häufiger sehe, dass so eine Revolutionsromantik da, also ne, ich stehe selber voll auf Revolutionsromantik, aber dass aus dieser Revolutionsromantik irgendwie der Anspruch entsteht, dass jedes Handeln revolutionär sein soll oder einen revolutionären Anspruch haben soll. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das verkennt einfach voll die Situation, wo wir gerade stehen und die Möglichkeiten, die wir haben. Und ja, ich würde mir da gerade einen Umgang wünschen, der mehr Verständnis für die Schwächen und die Krisen, durch die wir, glaube ich, alle gerade in irgendeiner Art und Weise gehen. Ja, dass das so da ist.
Ja, das, ja. Ich lasse es einfach mal so stehen mit ja.
Okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Abschluss und zu den Tipps der Woche noch einmal.
Yes.
Möchtest du anfangen?
Ich fange gerne an. Nachdem wir eben über TikTok geredet haben und über queeres TikTok, möchte ich mit euch über Lesbian Bread Talk sprechen. Da gibt es vor allen Dingen eine TikTokerin namens Hannah. Hannah Bread Talk heißt das, glaube ich, tatsächlich der Account. Die Teig knetet. Und das war's.
Ja, es ist unfassbar wholesome.
Und es ist wahnsinnig wholesome. Es ist sexy. Es ist also dieser kleine Klopfer auf den Teig und oh Mann! Es ist so gut. Es ist einfach so wahnsinnig gut. Und wenn ihr ein paar Sekunden einfach nur Brot und liebevollen Handbewegungen und a lot of gayness verbringen wollt, schaut euch das an. Bitte.
Ja. Mein Tipp der Woche ist was für Musiknerds. Ich bin da nämlich...
Wen?
Musiknerds. ich bin da nämlich drüber gestolpert mal wieder. Also ich kenne die Band schon sehr lange. Nämlich die Band Roving Bottles stelle ich aber auch gerne. Oder kommt eh noch in die Beschreibung. Das ist eine oder war eine Hamburger Folkband, Punkband. Man weiß es gar nicht so genau. Weil so.
Folk-Punk-Band? Nein.
Nee, Folk-Punk ist es
eben
halt
nicht. Genau, nicht. Genau. So, kein, deswegen, ne, deswegen habe ich.
Ich kann es einfach überhaupt nicht einordnen. Ja, und die haben einerseits sehr melancholische Songs, gleichzeitig aber auch Songs, die sehr viel Freude machen und sehr kämpferische Songs. Ich glaube, der berühmteste Song von denen ist so der Flora-Song, den kennen vermutlich doch einige aus unserer Generation, sage ich jetzt mal, weil tatsächlich so Jüngere würde mich wundern, wenn die dazu irgendwie Zugang gefunden hätten. Also da wird es auch Ausnahmen geben, aber weil das einfach die Thematik der Bambule-Demos damals in Hamburg irgendwie aufgreift und versuchte Räumungen der Flora.
Wie war das mit der Revolutionsromantik?
Genau, wo wir gerade auch bei Revolutionsromantik sind. Ich höre die Band schon sehr lange. Alle paar Jahre fallen sie mir wieder ein und dann
freue so, ich oder mich war da immer doch drüber. Was.
Genau. Und
so
ich,
schön.
War damals auf ihrem Abschiedskonzert vor der Flora und das also war sehr Hamburg und sehr passend zu denen, weil es im Sommer 23 Grad, der Himmel war so orange, gräulich und es hat angefangen zu nieseln und ich war so, wow, das also viel mehr geht einfach gar nicht für diese Band. Ja, und das ist auf jeden Fall etwas, an das ich mich jedes Mal gerne wieder erinnere.
Ja. Ja, das ist sehr gut.
Gut. Ich glaube.
Wir werden jetzt nicht darüber reden, dass Konzerte fehlen, oder? Nein,
nope, nein, wir bleiben jetzt einfach bei diesem schönen Bild des Sonnenuntergangs mit Nieselregen und im Hintergrund schöne Musik vor der roten Flora, auf der Bengalos abgebrannt werden.
Ja. Wir beenden mit Revolutionsromantik.
Genau. Ja, schön, dass ihr wieder so lange zugehört habt. Hinterlasst uns gerne Feedback auf unseren Social Media Kanälen. Ja, und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.